70 Jahre Bundesrepublik, 50 Jahre Kanzler bzw. eine Kanzlerin aus den Reihen der Union, wenn das keine politische Hegemonie bedeutet. Aber die goldenen Jahrzehnte für CDU und CSU scheinen vorbei zu sein. Die Union kämpft mit der Zukunft und mit ihrem Erbe. Union auf Profilsuche, was ist eigentlich konservativ? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer, meine Gäste hier im Studio. Silvia Pantel ist bei uns, Mitglied des Bundestages, Mitglied der CDU und Mitglied des Berliner Kreises. Das ist eine konservative Gruppierung innerhalb von CDU und CSU. Liane Bettnarz ist bei uns, Publizistin, ebenfalls Mitglied der CDU. Sie legen aber Wert darauf, dass wir hier sagen, dass Sie politisch in der CDU nicht aktiv sind. Professor Bernhard Börksen ist Medienwissenschaftler an der Universität in Tübingen. Und Christoph Schwennicke, Chefredakteur und Herausgeber des politischen Magazins Cicero. Frau Pantel, Sie sind ja eine Kritikerin des Merkel-Kurses. Sind Sie eigentlich noch gern Mitglied in Ihrer Partei?
Ich bin richtig und gerne Mitglied in meiner Partei. Und das Schöne ist, wir können diskutieren. Wir klären Sachverhalte. Und bei uns ist es so, dass jeder eine eigene Meinung haben darf. Und deshalb fühle ich mich sehr wohl. Und davon nehme ich Gebrauch.
Frau Bettnarz, fliegt eigentlich die Definition dessen, was konservativ ist, der Union seit einiger Zeit um die Ohren?
Im Grunde schon, vor allem deshalb, weil die Union es nicht wirklich definiert. Also die Union, das sieht man auch jetzt ja sehr stark, grenzt sich zur AfD ab, zu Recht ja auch. Aber sie führt keine Debatte darüber, wo hört letztlich konservatives Denken auf und wo fängt rechtes Denken an. Und das führt zu einiger Verwirrung. Das ist eine Debatte, die aus meiner Sicht dringend geführt werden muss, weil man Menschen auch von der AfD nicht zurückgewinnt, wenn man nur sagt, wir grenzen uns ab, aber gar nicht definiert, was ist sozusagen unser Verständnis von konservativ.
Herr Schwennicke, Sie als Merkel-Fan zu bezeichnen, das wäre glatt übertrieben.
War auch schon mal anders, muss ich sagen.
Allerdings, Angela Merkel hat in den Umfragen mal wieder die Position 1 der beliebtesten Politikerinnen und Politiker in Deutschland erklommen, nach den neuesten Umfragen. Haben sich da das Schicksal der Kanzlerin und der CDU entkoppelt?
Ja, natürlich. Es hat sich ja schon deswegen gekoppelt, weil sie den CDU-Vorsitz abgegeben hat und der CDU-Vorsitz jetzt mit einer anderen Person verbunden ist. Und das ist der Fall. Fakt ist aber auch, glaube ich, dass, sagen wir mal, die Jahre einer Vorsitzenden Merkel und auch die Jahre einer Kanzlerin Merkel nicht gerade ein Konjunkturprogramm für das Konservative innerhalb der CDU waren. Ich würde sagen, Frau Bettnarz hat es ja schon angetippt, dass man definieren muss, was ist eigentlich konservativ. Ich würde sagen, es hat zwei Ausprägungen. Einmal gibt es einen konservativen Ansatz und dann gibt es konservative Positionen. Und der konservative Ansatz ist den würde ich immer sagen, das ist bedächtig, nochmal drüber nachdenken und das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und da sind ein paar Dinge passiert in der Amtszeit Merkel, die kommen wahrscheinlich Leuten wie Frau Pantel so vor. Also Energiewende, Migrationskrise, Wehrpflichtabschaffung, um nur mal drei zu nennen, die auch inhaltlich dann, und das sind dann die Positionen, nicht gerade das konservative Profil der CDU gestärkt haben.
Herr Börksen, die CDU ist ja zum Azubi degradiert worden, zumindest in dem Konflikt um und mit dem YouTuber Rezo. Da ringt eine Partei mit sich selbst und dann kriegt sie von außen richtig eine auf den Deckel. Wie stabil ist die Partei eigentlich in dieser Situation, dieser speziellen Situation?
Ich glaube, man hat genau an diesem Beispiel gesehen, wie instabil die Partei momentan ist, wie nervös, dass es so eine Art programmatisches Vakuum gibt und eine Sofortsuche hektisch. Nach Konzepten hat man versucht zu greifen und in der Reaktion auf Rezo, der ja eine Art 55-minütigen Leitartikel im YouTube-Format geliefert hat, hat man genau gesehen, wie unsicher man, wie nervös, wie panisch man reagiert. Also zuerst draufhauen nach dem Motto, das sei nur postfaktisches Gemurmel, dann umarmen nach dem Motto, dein Paul, wir laden dich jetzt ins Konrad-Adenauer-Haus ein, dann wieder PDF-Dateien versenden und so tun, als sei aber vor allem das Anliegen von Rezo gewesen, nun als YouTuber und Blaulocker angesprochen zu werden. Also ihn inhaltlich nicht ernst nehmen und nur so tun, als ging es um Inszenierung. Denn der junge Mann hat ja aus meiner Sicht eine sehr, sehr ernstzunehmende Frage gestellt. Wie gehen wir wissend, dass der menschengemachte Klimawandel seine Effekte hat, dass es wenig Zeit gibt. Wie gehen wir wissend damit politisch um? Das ist die Kernfrage und das ist der Vorwurf der Heuchelei in Richtung der CDU, in Richtung auch der regierenden Parteien. Und da steht die Antwort, würde ich sagen, nach wie vor noch aus. Also kurzum, die Reaktion auf Rezo ist ein Indiz für ein Programmvakuum. Es fehlt die lange Linie des Denkens.
Wie haben Sie denn Rezos Auftritt und die Reaktion vor allen Dingen in Ihrer Partei empfunden?
Sie war nicht angemessen, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Aber ich glaube, dass hier verschiedene Adressaten hätten angesprochen werden müssen. Einmal der Adressat Rezo in der Art, wie er es gemacht hat, dass man da eine Antwort drauf gibt, weil die Antworten auf die Fragen haben wir ja. Wir haben keine endgültige, wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff. Die Antwort meine ich nicht, aber auf bestimmte Fragen gibt es sehr wohl Antworten. Und das Problem ist ja, dass die Antworten komplexer sind. Das heißt, man braucht eigentlich Zeit. Deshalb finde ich das Format hier auch gut. Man lässt die Leute ausreden. Es geht nicht nur um Überschriften, sondern man hat auch schon mal Zeit, Themen länger zu besprechen, weil es gibt nicht die einfache, schnelle Antwort. Und daraus herauszukommen, also es ist so, dass wir sehr wohl versuchen, fundiert, wissenschaftlich auch begründet, Antworten zu geben. Und das muss man eben hier mit verschiedenen Medien in verschiedenen Formen tun. Und das haben wir versäumt. Da waren wir zu langsam.
Darf ich da einmal widersprechen? Weil ich glaube, genau diese Klimapolitik der CDU und die Art der Reaktion zeigt, dass man eben genau das nicht hat. Ein Konzept. Man hat auf der einen Seite gesagt, ja gut, wir wollen wesentlich einen Ausgleich zwischen der Ökologie und einem Ökonomieförderprogramm. Das war gewissermaßen die Sprachregelung von offizieller Seite. Und wenn Sie heute die Artikel von Kramp-Karrenbauer etwa in der Zeit lesen, dann lesen die sich auf einmal sozusagen entlang einer grünen Rhetorik. Und das ist genau das Problem. Zu glauben, dass die Leute das nicht merken, dass die Menschen gewissermaßen nicht vergleichen können. Und hier ist ein junger Mann, der etwas Interessantes gemacht hat. Er hat das Deutlichkeitstabu offizieller Sprachregelung schlicht und einfach ignoriert. Gesagt, ich möchte es jetzt mal wissen, in einer gewissen Radikalität und Entschiedenheit.
Ich musste dieser Tage mich erinnern an Heiligendamm, als es die Klimakanzlerin gab und den Klimagipfel, der dort stattgefunden hat. Und ich musste mich damals von meinem damaligen Chefredakteur Hans-Werner Kils bei der Süddeutschen Zeitung vor versammelter Redaktionsmannschaft kritisieren lassen oder mich ein Stück weit lächerlich machen lassen, weil ich einen Jubelleitartikel geschrieben hatte, was also die Klimakanzlerin da alles Tolles vollbringt und so weiter. Und er sagte nur, Schwennicke, da sind Sie aber ordentlich von denen eingeseift worden. Damals war ich sehr beleidigt oder jedenfalls natürlich nicht not amused. Heute muss ich sagen, er hat recht gehabt. Da ist nicht dran geblieben worden. Ich möchte aber eines sagen, das hat was mit diesem Zugang des Konservativen zu tun. Es ist da auch eine Asymmetrie der Auseinandersetzung einfach gegeben. Ich habe ja gesagt, der konservative Ansatz ist der bedächtigere, nachdenkliche. Ich meine, Edmund Burke, sozusagen der erste Konservative, hat sich die Französische Revolution angeschaut und hat gesagt, Moment, ich finde hier nicht alles gut an dieser Sache. Also grob gesagt so. Also der Konservative ist immer einer, der sagt, ich schaue mir das mal an. Und gerade wenn alle so einem Hype erliegen, sagt er oder sie, nur ob das nun wirklich genau so sein muss. Und natürlich ist Rezo und der Klimawandel und Greta ist ein Hype. Und da dann mit einer konservativen Position zu kommen, die nicht sofort angreifbar ist, ist gar nicht so einfach.
Das heißt, es prallen ja auch verschiedene Welten, Kulturen da aufeinander. Rezo, die klassischen Medien, die Brückenfunktion hat übrigens die Phoenix-Runde, die ja bei YouTube auch zu sehen ist.
Sie vermitteln dann wieder zwischen Konrad Adenauer aus und den Menschen von
was
YouTube.
Was ist da in der CDU falsch verstanden worden? Möglicherweise mit dem der hat natürlich deswegen schon zu einer Panikreaktion geführt, weil das 4 Tage vor einer wichtigen Wahl waren.
Ja, definitiv. Also ich knüpfe da an, was Sie da sagten, Herr Schwennecke. Also muss natürlich sagen, man hat als Konservativer ein gewisses habituelles Problem im Zeitalter der sozialen Medien, der Geschwindigkeit auch im Netz, weil man natürlich, man steht für Maß und Mitte, für Sachlichkeit. Man will anders als Reaktionäre Fortschrittsprozesse nicht per se aufhalten, aber doch mal erst schauen, ob sich jetzt das Neue wirklich als besser erweist gegenüber dem Alten. Und da haben Sie es natürlich in einer Debatte, wie wir sie im Moment haben, die aufgeladen ist emotional von der AfD einerseits und andererseits von den Grünen von der anderen Seite, werden beide Volksparteien habituell so ein bisschen zerrieben und haben schwer mit diesem sachlichen Diskurs. So, das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Also muss man sich aber fragen, was macht man und wie geht man zeitgemäß damit um? Und was ich sehe, die CDU, Frau Kramp-Karrenbauer ist in leitender Funktion, jetzt seit einem Jahr im Amt, also vorher als Generalsekretärin. Ich sehe keine programmatischen Leitlinien, keine großartigen Zukunftsentwürfe. Man hat das Gefühl, es wird sich da Bits und Pieces so ein bisschen an Themen langgehangelt. Und es muss doch ein Alarmsignal sein für die CDU, wenn im Grunde die Fehltritte von Frau Kramp-Karrenbauer, das sind die medialen Themen und weniger die Themen, die die CDU inhaltlich
setzt. Lassen Sie uns die Themen, Sie haben das in einer Art Kurzzusammenfassung der Sendung schon abgegeben, aber kurz auseinanderhalten und vorwärts gehen, was den Untertitel unserer Sendung angeht. Was ist eigentlich konservativ? Ist das der Markenkern der Union, denn also man sagt ja immer, die seien auch konservativ sei wichtig, liberal. Es gibt auch die Sozialausschüsse in der CDU, haben eine ganz wichtige Rolle, vor allem zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Aber ist das der eigentliche Markenkern, kann man das so sagen?
Er gehört auf jeden Fall dazu. Und ich finde diese Auseinanderdividierung von verschiedenen Aspekten. Ich bin konservativ, ja. Ich bin aber auch seit über 20 Jahren Mitglied der CDA. Also dieses Schubladendenken, was ja auch, was ich eben auch zum Teil mit Überschriften meinte.
Das sind die christlichen Arbeitnehmer.
Ganz genau. Ja, ja. Also es ist so, ich gehöre zum sozialen Flügel. Ich bin konservativ, weil ich eben auch bestimmte Dinge, also überlege.
Sozusagen die wandelnde Volkspartei, würden sich da so sehen.
Aber eben in bestimmten Themen. Und dass man dann, und dafür, das ist mein Credo, egal wo, dass man wirklich überlegt, wo wollen wir denn hin? Dass wir miteinander reden, dass wir diskutieren. Und das hat in den letzten Jahren nicht mehr so stattgefunden.
Es gibt ja eine Spezialausführung der CDU, die heißt CSU. Und da kann man doch sehen, die steht bei 40% wieder. Die hatte auch schon schlechtere Werte, aber ist wieder bei 40%. Und die AfD ist in Bayern einstellig. Also würde ich jetzt mal die These wagen oder einfach mal behaupten, der CSU ist es besser gelungen als der CDU in den letzten Jahren, diese Bandbreite abzudecken und auch das Konservative bei sich weiter beheimatet zu haben. Und ich habe mich immer gewundert, dass damals in dieser heißen Phase der Flüchtlingskrise und auch des Streits um die Migration, dass der CSU immer der Vorwurf gemacht wurde, dass sie sich da mit diesem Thema stellt, auch gegen Merkel stellt und dass dann immer hieß, das macht automatisch die AfD stark. Es hat sich in Bayern gezeigt, das ist nicht der Fall. Jetzt erleben wir interessanterweise was Umgekehrtes. Jetzt wird gesagt, CDU, du musst unbedingt grüner sein, du musst unbedingt grüne Politik machen. Da ist komischerweise dieser Zusammenhang nicht so eindeutig, dass wenn ich diese Art von Politik mache, dann das Original profitiert, in dem Fall die Grünen. Das finde ich seltsam. Nochmal, ich glaube, dass die CSU das Role Model sein kann, auch für die CDU, um wieder zu größeren Umfragewerten und dann auch Wahlergebnissen zu
kommen. Aber ist diese Standortbestimmung für die CDU vor allen Dingen nicht deswegen schwierig, weil es geht ja nicht nur um das Etikett oder den Anspruch, konservativ zu sein, sondern sie will ja auch noch Partei der Mitte sein. Geht das überhaupt zusammen, konservativ? Weil viele Leute ja eine Vorstellung haben, was das ist und wo man dann politisch ungefähr steht und Partei der Mitte?
Also man muss dazu wissen, die CDU hat sich nie in Gänze als konservativ verstanden. Es gibt, wie Sie sagten, es gibt im Grunde drei Flügel. Es gibt eben sozial, liberal und konservativ.
Sind die austariert?
Im Moment tarieren sie sich wieder ein bisschen mehr aus. Ich muss ja sagen, unter Frau Merkel hat schon der konservative Flügel ist relativ brachgelegt worden, sowohl inhaltlich als auch personell. Aber das Spannende ist eben, wenn man sich jetzt anschaut, was mit der CSU passiert ist, da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen, Herr Schwennecke. Also in der Zeit, als die CSU es übertrieben hat und sich auch so ein bisschen rhetorisch der Rechten angenähert hat, war ja das Ergebnis nicht so toll. Und jetzt ist Herr Söder abgerückt von auch diesem Kulturpessimismus so ein bisschen oder auch Aufgabe des Multilateralismus, diese so Sprüche wie konservative Revolution, das kommt da nicht mehr vor. Und eigentlich steht jetzt nach meinem Eindruck die CSU wieder so, ich nenne das ganz gerne einen fröhlichen Konservativismus, Laptop und Lederhose, wie früher im Grunde, und pflegt Heimat, Tradition, all diese Dinge, aber nicht ausgrenzend und nicht mit irgendeinem Anklang von rechter Rhetorik. Und siehe da, bei der EU-Wahl ist es gut gelaufen für die CSU.
Ich muss sagen, ich bin skeptisch, weil Sie den Begriff konservativ rein als Chiffre, rein als gewissermaßen Sprachhülse verwenden. Was ist eigentlich damit gemeint in einem inhaltlichen Sinne? Und wenn wir uns die, wenn man so will, Programm- und Visionsarbeit der letzten Jahre der CDU und auch der CSU angucken, dann sehen wir ein Übermaß an Lehrformeln aus meiner Sicht. Ja, der Islam gehört zu Deutschland, er gehört nicht zu Deutschland. Wir schaffen das nicht. Das sind doch Überschriften, Textüberschriften in einem journalistischen Sinne. Aber es fehlt der Text. Und das ist mein Punkt. Aus meiner Sicht haben es die Konservativen hat es die CDU versäumt, genauso wie im Übrigen die SPD, gewissermaßen die lange Linie des Denkens zu ziehen. Und im Blick auf Zukunftsthemen, ob es das Thema Migration ist, ob es das Thema Klimawandel ist, ob es ganz wichtig das Thema Digitalisierung ist, da die lange Linie des Denkens auch mal auszubuchstabieren und jenseits von Überschriften, die übrigens natürlich auch die anderen Parteien, denken Sie an den FDP-Slogan Digitalisierung first, Bedenken second, denken Sie an Martin Schulz, Vereinigte Staaten von Europa, das sind Überschriften. Und ich glaube, Menschen in diesem Land erleben eine Art Programmvakuum. Die populistische Seite hat einen Vorteil. Sie schafft die Polarisierung über Slogans, über Wut, über Emotionen. Und was die Parteien, darf ich ganz kurz zu Ende sprechen, was die Parteien der Mitte leisten müssen, ist die Polarisierung und die Unterscheidbarkeit über das Programm. Nicht über das Wir gegen die, nicht über die Dummheit, nicht über die Schlichtheit der Abgrenzung, sondern über das Programm. Und genau diese Form der Programmarbeit, die Arbeit der Zuspitzung, hätte Peter Glotz das in einer ganz anderen Ära der Politik genannt, die fehlt.
Ich bin da nicht so sicher, ob die Leute wirklich auf Seite 27 im Parteiprogramm die Ausführungen dieser Überschrift suchen, die sie vermissen.
Denn den Text suchen.
Ja, oder den Text, das meine ich mit den Ausführungen dazu. Sondern die haben ganz konkrete politische Entscheidungen erlebt, an denen sie dann festmachen, naja, also so konservativ wie früher ist diese Partei nicht mehr. Ich habe ein paar dieser Felder genannt. Die Ehe für alle gehört mit Sicherheit auch dazu. Und ich glaube, dass es vor allem, das geht gar nicht so sehr am Ende um die Frage, wie dann da entschieden wurde. Interessanterweise ist ja auch bei der Ehe für alle so gewesen, dass Frau Merkel ihren persönlichen Standpunkt gar nicht aufgegeben hat, nur gesagt hat, naja, ich merke irgendwie, die meisten sind jetzt dieser Meinung, in Gottes Namen, dann machen wir es eben so. Es ist, glaube ich, vor allem die Art und Weise, wie mit diesen Themen umgegangen wurde. Ich meine, die Wehrpflicht, entschuldigt bitte, die ist abgeschafft worden, weil Herr Guttenberg gesagt hat, oder ausgesetzt worden, weil er, ja gut, aber wir wissen auch, Herr Kehler, was das bedeutet, weil er gesagt hat, ich habe das Geld dafür nicht mehr. Das heißt, aufgrund einer Finanzplanung wurde diese Grundsäule, die es mal war, einer konservativen Position geräumt. Ich will gar nicht sagen, ob es richtig oder falsch war. Ich rede von dem Zustandekommen.
Aber Sie sagen ja jetzt, was alles nicht konservativ ist. Es ist ja hier der Vorwurf gekommen, es war ein Vakuum da. Das können wir ja jetzt hier füllen. Wir müssen es jetzt nicht ausformulieren. Es gibt ja jetzt, wenn man konservativ über konservativ nachdenkt und all das, was auf uns zukommen wird in der Zukunft, gibt es auch den Begriff des modernen Konservativen. Haben Sie da eine Ahnung davon, was das sein könnte? Ist das auch der treffende Begriff?
Für mich hat das was, also wir haben keine feststehende Definition, ist das eine, aber ich kann Ihnen sagen, was es für mich bedeutet. Und deshalb bin ich auch in der CDU, in die CDU damals eingetreten. Für mich hat das was mit Verlässlichkeit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich weiß, wofür der ein oder andere steht. Das war auch, ich bin zu Kohls Zeiten in die CDU eingetreten, da wusste ich ganz genau, wer wofür stand und das galt dann auch. Und wir haben die Diskussion ausgehalten, die halten wir im Moment nicht aus. Wir haben die inhaltlichen Gegenpositionen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie sich Blüm gestritten hat mit Schauerte. Ja, und das auf dem Parteitag, wie wir danach auch versucht haben, bestimmte Dinge zusammenzuführen. Das war ein Prozess und da konnten die Mitglieder und auch die Bürger der Sache folgen. Das fehlt, weil wir im Moment zu sehr versuchen, dass alles konform sein muss. Ich bin nicht für Konformität, sondern ich bin für Verlässlichkeit. Ich bin für das Gefühl, dass man weiß, wo man hingehört. Dass man auch weiß, wenn der was sagt, dann steht er dazu. Und wenn er einen Fehler macht, jeder darf Fehler machen, dann steht er und erklärt. Und das fehlt mir.
Sind Sie auch der Meinung, dass das zu wenig Diskurs in der Union, in der CDU vor allen Dingen stattfindet?
Ja, wobei mein Eindruck ist, dass sich das ja doch eigentlich jetzt in der letzten Zeit wieder gebessert hat.
Ja. Ne?
Also
ja.
Das ist wieder pluraler geworden. Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen, weil mir das persönlich auch wichtig ist, diese Abgrenzung, deswegen ist die Debatte auch so wichtig um diesen Begriff. Wo hört konservativ auf? Wenn Sie sich führende neue Rechte anschauen, auch jemand wie Götz Kubitschek reklamiert für sich, konservativ zu sein.
Das ein Verleger, heißt, der AfD nahesteht und
zählt
zu neuen Rechten.
Zählt zu neuen Rechten. Also die neue Rechte etikettiert sich selber als konservativ, lädt das aber anders auf. Und zwar es ist zum einen, es gibt im Kern drei Merkmale, das rechte Denken ist antipluralistisch, politische Gegner werden als Feinde betrachtet, so Begriffe wie Altparteien und so weiter. Man tut so, als wären wir hier in einer Art Quasi-Diktatur mit Blockparteien und einer Meinungsdiktatur, heißt das dann ganz gerne. So, das ist ein Denken, was dem eigentlich CDU-Konservativismus fremd ist. Richtig. Dann Antiliberalismus, also wirklich eine Verachtung der Moderne, die als dekadent betrachtet wird. Herr Höcke spricht gern von Dekadenz. Und schließlich völkisches Denken, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und entlang dieser drei Merkmale können Sie eigentlich bei jedem Thema durchdicken, deklinieren, wo verläuft die Grenze. Beispielsweise Migrationspolitik. Ein Konservativer, skeptisch, sorgt sich um Parallelgesellschaften, aber fängt nicht an, vom Bevölkerungsaustausch zu reden oder denkt in ethnischen Kategorien. Und diese Grenze muss die Union klar definieren. Damit würde sie auch, glaube ich, attraktiv werden, anstatt eben nur zu sagen, wir sind gegen die AfD, sondern das eben auch entsprechend.
Ich würde darauf gerne gleich noch mal genauer eingehen, aber lassen Sie uns mal doch ganz kurz in der Abteilung Personalfragen und Personalbewertung Halt machen. Herr Schwenicke, war es aus heutiger Sicht ein strategischer Fehler, durch den Druck aus der Partei heraus, auch in der Öffentlichkeit, auch in der veröffentlichten Meinung, dass Angela Merkel letzten Dezember den CDU-Vorsitz abgegeben hat?
Das ging doch gar nicht mehr anders, Herr Keller. Der Druck war so groß geworden und das war die Wahlergebnisse immer schlechter. In Wahrheit hatte ja diese Koalition die Bundestagswahl verloren. Der Kanzlerkandidat der SPD hatte ja das dann auch so bekannt, taktisch motiviert, weil er nicht mehr in die Große Koalition wollte, aber es wurde so benannt. Und in Hessen hat nochmal eine Abwahl dieser Großen Koalition stattgefunden mit beiden Volksparteien, die ordentlich geflattert wurden. Jetzt haben wir bei der Europawahl die dritte Abwahl dieser beiden Parteien als Große Koalition erlebt. Und wir werden wahrscheinlich mutmaßlich im Herbst das vierte Mal erleben. Und nach Hessen konnte sie das nicht mehr so halten. Und sie haben ja eine absolute Parallele. Es ist ja wie ein Déjà-vu. Es war bei Gerhard Schröder genauso, dem sozialdemokratischen Bundeskanzler, dass er an einen Punkt kam, wo er in so eine schwache Position kam, dass er den Parteivorsitz aufgeben musste. Also quasi wie, das ist wie Sandsackabwurf, wenn der Fesselballon sinkt, dann schmeißen sie die noch ab, dann geht er noch mal ein bisschen hoch. Das war alternativlos in dem Fall, würde ich sagen. Nein, natürlich hätte sie bleiben können, nichts ist alternativlos, aber es war geboten, sagen wir so. Und sie hat es ja auch nicht wirklich freiwillig gemacht oder nicht aus freien Stücken gemacht. Sie hatte immer den Satz im Munde geführt, ich glaube auch zu Recht, Parteivorsitz und Kanzlerschaft gehören in eine Hand. Also, aber sie musste dem dann dort nachgeben und zu bleiben. Das hätte die Situation für die CDU, würde ich behaupten, bei den Wahlen danach nicht besser gemacht.
Also Sie haben, die CDU hat jetzt eine neue Vorsitzende, die auf den Punkt top in Form war mit der Rede auf dem Parteitag in Hamburg. Danach hat sie auch sehr gute Umfragewerte gehabt. Und allerdings in der Zwischenzeit sind diese Umfragewerte richtig in den Keller gerauscht. Was ist da passiert?
Die Erwartungen waren zu hoch und zum Glück sind Umfragewerte alleine noch keine Wahlergebnisse. Aber für meine Begriffe ist es ein Signal, noch ist nichts, gar nichts entschieden oder zu spät. Man muss jetzt gucken, welche Richtung will man gehen. Man muss sich mit den unterschiedlichen Gruppierungen ohne Schuldzuweisungen, also ich fand es sehr unglücklich, gerade der Jungen Union und anderen Gruppierungen in der CDU vorzuwerfen, sie wären schuld, weil genau die haben gerade Wahlkampf gemacht. Vor allem die haben da die Leute, also ich kenne eine ganze Menge, versucht, den Laden zusammenzuhalten. Und das müssen wir hoffentlich noch bis zu den nächsten Wahlen hinkriegen. Also ich würde noch gar nichts als ganz verloren angehen oder ansehen. Viele haben vieles begriffen. Es ist schwer, wenn man andere Positionen als der Mainstream nach außen gibt, wenn man die vertritt. Aber ich stehe dafür, dass wir mehr diskutieren müssen, dass wir offener diskutieren müssen. Wir dürfen den Leuten kein X für ein U vormachen. Es läuft vieles nicht so, wie man es gerne hätte, aber es läuft auch manches sehr gut.
Ist denn das noch revidierbar? Wir sind noch bei AKK.
Also ich fürchte, ehrlich gesagt, ab einem gewissen Punkt hat sich, das hat man bei Frau Nahles auch gesehen, hat sich der Eindruck einer Person festigt sich so sehr, dass sie das eigentlich, bekommen sie kaum noch weg. Also und wenn man sich jetzt mal überlegt, wahrscheinlich, wenn es jetzt Neuwahlen geben sollte, dann hätten wir ein Duell, Herr Habeck und Frau Kramp-Karrenbauer. Eine sehr charismatische Persönlichkeit und Frau Kramp-Karrenbauer. Das wird schwierig. Und was ich glaube, was sie habituell falsch macht, bei allem Verständnis auch natürlich, und so, wenn man sozusagen unter Druck steht, aber ihr fehlt einfach auch, gerade im Vergleich zu Habeck, eine gewisse Lockerheit. Beispiel, jetzt die letzte Sendung von Anne Will. Anne Will spricht sie an zu ihrer Äußerung zur Ehe für alle, die sie einst als Türöffner für Inzest und Polygamie bezeichnet hat. So, man kann ja gegen die Ehe für alle sein. Das ist jetzt nicht per se rechts oder homophob. Gibt tausend Gründe, warum Leute das gegen sind. Aber mit der Begründung, das ist schon ziemlich hanebüchen. Und dann hätte sie doch einfach in der Situation sagen sollen, ja, es war irgendwie ein blöder Spruch.
Man muss allerdings fairerweise sagen, dass sie das gesagt hat vor ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden.
Ja, aber sie rückt nicht davon ab. Sie sagt dann, dazu ist alles gesagt. Sie reagiert pampig. Und anstatt, und es ist wirklich, sie hätte ja auch gerade wieder urbane Schichten, wenn sie einfach gesagt hätte, naja, die Begründung, ich gebe zu, es ist ein bisschen blöd, aber ich bin trotzdem gegen die Ehe für alle. Ihr wären die Herzen zugeflogen.
Herr Pörksen, wenn man, gerade weil jetzt der Name Habeck da eingeflossen ist, dann hätte man ja schon mal eine Rivalität und ein Duell in der medialen Präsentation. Habeck hat da im Moment große Vorteile. Was macht Habeck richtig? Was macht AKK falsch? Lag das nur an solchen Äußerungen wie dieser misslungene Witz zu den Gender-Toiletten im Karneval? Oder ist da eine Grundstruktur zu erkennen?
Ich glaube, es ist Indiz, dieser misslungene Witz zu Karneval, Indiz einer programmatischen Unentschiedenheit. Was will man eigentlich? Man steht natürlich, oder sie steht natürlich vor einem Dilemma. Auf der einen Seite die Erfolge der AfD, auf der anderen Seite die noch größeren Erfolge der Grünen. In welche Richtung möchte man sich gewissermaßen programmatisch orientieren? Wie will man sich gegenüber Merkel positionieren oder unter Umständen auch repositionieren? Da sind ein paar Dilemmata in der ganzen Konstellation angelegt, die sich gar nicht leicht auflösen lassen. Aber ganz grundsätzlich gesprochen, der Kommunikationsstil von Herrn Habeck hat natürlich einen großen Charme, weil er sozusagen sehr authentisch daherkommt, weil er im Zweifel gewissermaßen von dieser Rhetorik des total Bescheidwissens abrückt und den philosophischen Zweifel an die Stelle der Sofortantwort, die den nächsten Twitter-Hype auslösen will, setzt. Und weil er, und ich weiß nicht genau, wie lange ihm das gelingt, sozusagen der eigenen Kommunikation so etwas vorsichtig Fragendes, Kreatürliches, Berührbares gibt. Das halte ich für ein Erfolgsrezept. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Souveränität höherer Ordnung. Aber die Souveränität erster Ordnung versucht Frau Kamm-Karrenbauer, sie will immer Recht behalten. Und wenn sie nicht Recht behält, dann wird sie sauer und sagt, wir müssen das Internet oder wir müssen irgendetwas anderes regeln und die Regeln verändern. Aber letzter Satz dazu. Ganz grundsätzlich gesprochen, ich weiß nicht, wie der Hype und die um Herrn Habeck jetzt ausgeht. Wir erleben ja ganz grundsätzlich gesprochen, wenn wir nur ein paar Monate oder auch 2 Jahre zurückblicken, eine ungeheure Geschwindigkeit in der Ablösung und Auflösung von Autorität. Denken Sie an den Hype um Martin Schulz. Denken Sie an Herrn Merz, der als Erlöser auf einer Tageszeitungsseite gefeiert wurde, war ein kurzes Aufflackern. Denken Sie jetzt an Frau Kamm-Karrenbauer. Das heißt, als Politiker muss man Modelle entwickeln, um gewissermaßen diesen flackernden Hype zu überleben und Autorität zu stabilisieren. Letzter Gedanke, in diesem Sinne ist Angela Merkel, wäre meine Behauptung, Sie haben ja viel Kritik an ihr, aber ist sie die entscheidende Medienkanzlerin überhaupt? Sie hat wirklich gewissermaßen das Mediensystem in einer Tiefe verstanden.
Gerhard Schröder war immer der Medienkanzler, die wahre Medienkanzlerin ist Angela Merkel. Da würde ich sofort mit.
Das heißt, Sie geben auch Roland Habeck nicht mehr so viel Zeit auf dieser Erfolgswelle oben
zu. Nein, ich denke, sein Vorteil ist, dass er ein ausbruchstabiertes Programm hat und dass es eine lange Linie gibt. Je unruhiger die Zeiten, desto mehr wollen die Leute stabile Programme, gewissermaßen als Gerüste, an denen sie sich orientieren können.
Ich würde nur davor warnen, dass man diese Hypes, wie Sie es ja beschrieben haben, ich habe übrigens Herrn Habeck deswegen mal als den Richard David Precht der Politik genannt, aktuell jedenfalls, weil er genau diesen Habitus
an den Aber das sind so journalistische Formeln, die sagen ja gar
dafür
nichts.
Dafür bin ich ja so nicht. Sie haben es wunderbar professoral ausgeführt, was ich damit meine, eben dieses den Zweifel und das Nachdenken, das Philosophische an die Stelle der absoluten Erkenntnis zu stellen. Sowas kann sich natürlich auch stark abnutzen. Also ich erinnere nur an zwei Dinge. Die Grünen waren nach Fukushima auch schon bei 24% und Herr Guttenberg war auch schon fast Kanzler. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen würde ich jetzt auch, und übrigens Herr Schulz war plötzlich auch aus dem Nichts der Erlöser Deutschlands. Also da wäre ich vorsichtig. Ja, dieser neue Stil, den er da pflegt, bis ins Optische hinein, kommt gut an. Aber das muss auch nicht so weitergehen.
Wir haben diesen kleinen Exkurs zu den Grünen jetzt deswegen gemacht, weil es ja in Ihrer Partei eine ganze Reihe von Menschen gibt, die jetzt ganz eifersüchtig auf diese tollen Umfragewerte im Moment blicken. Wir haben ja gerade schon gesagt, du hast jetzt konservativ, auch die moderne Ausgabe von konservativ, die CDU, ich habe es am Anfang gesagt, 50 Jahre hat sie den Regierungschef in diesem Land gestellt, weil die überwiegend oder in ihrer Bedeutung wichtigste Partei seit 1949, das will es in Zukunft auch bleiben. Wer verkörpert denn diese Anforderungen an eine moderne CDU, konservativ, liberal, sozial, am ehesten? Haben Sie da eine Vorstellung? Wir sind immer noch bei der Personalbewertung Ihrer Partei.
Also es ist so, was das angeht, macht medienmäßig Merkel ihren Job gut. AKK hat nicht die Macht, bestimmte Dinge im Moment verändern zu können. Es steht noch die programmatische Diskussion aus. Und wir sind ein so großes Land. Wir haben eine sehr große Partei mit tollen Leuten. Und ich glaube, dass die Antwort nicht ein Einzelner sein wird, sondern ein Team. Wir haben, und das haben wir auch unter Kohl gehabt. Kohl hatte zwar die letzte Instanz, aber wir wussten ganz genau, Wissmann steht für Verkehr, Blüm war für Soziales. Das heißt, Kohl hatte gar nicht die Zeit und auch bei all dem, was er im Überblick haben musste, um sich um die einzelnen Themen zu kümmern. Und deshalb, ich würde mich nicht auf einen Einzelnen fokussieren.
Das heißt also Doppelspitze auch in der CDU.
Das muss man schauen. Also
wir können ja die SPD das jetzt mal ausprobieren lassen, wenn es klappt. Erklären wir es hinten nach zur Strategie. Der Satz kommt übrigens von Gerhard Schröder.
Also wichtig ist einfach auch personell jemanden an der Spitze der Partei zu haben, der sei es Frau Kramp-Karrenbauer oder auch jemand anders möglicherweise, der Autorität ausstrahlt. Das ist ja im Moment auch eklatant, dieser innerparteiliche Autoritätsverlust. Das sieht man ja auch an Stimmen jetzt in Sachsen-Anhalt, die offen fordern, möglicherweise in 2 Jahren mit der AfD zu koalieren und eben diesen Spagat zu schaffen. Und da sind wir wieder beim Habituellen. Einerseits konservativ, sachlich zu sein, aber doch irgendwo auch einen gewissen Zugang zu der modernen Zeit zu haben, in der wir leben. Auch kommunikativ, persönlich, jemand, dem ich das zutrauen würde, ist Mike Moring. Der auch in der
Das ist der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Thüringen und auch der dortige Landesvorsitzende.
Genau,
jung und aber eigentlich eher dem konservativen
Flügel. Eigentlich eher dem konservativen Flügel, aber sehr souverän reagiert hat er in der RISO-Debatte und hat auch gesagt, wir müssen diese Debatte führen, Klimaschutz ist wichtig. Das ist so ein bisschen, das wird nicht leicht für die Partei, diesen Spagat zu schaffen, aber machbar ist das ja, ob jetzt die Doppelspitze, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ne? Aber wie Sie sagen, man muss, glaube ich, verschiedene Themen auch mit unterschiedlichen Köpfen besetzen.
In jeder Partei lauern die möglicherweise als nächstes dran sind. Das könnten in der CDU zum Beispiel Armin Laschet oder Jens Spahn sein. Mike Moring haben Sie ja schon genannt. Wie ist denn jetzt in dieser aktuellen Situation, gerade nach diesem Dreikampf im letzten Jahr um den Parteivorsitz, denn die Position von Merz, von Spahn und jetzt noch hinterhergeschoben die von Laschet?
Also Laschet ist mit Sicherheit, Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist mit Sicherheit in der stärksten Position. Politik ist ja manchmal auch ganz possierlich. Also er hatte eigentlich seine Wahl, damals die Landtagswahl, gar nicht wirklich aus eigener Kraft gewonnen, sondern seine Vorgängerin Frau Kraft, Hannelore Kraft von der SPD, hat sie eigentlich verloren. Damit hat er aber diese Position, hat sich in letzter Zeit auch, würde ich sagen, ziemlich geschickt verhalten, auch gerade was die Flügelei anlangt. Also hat sich ziemlich breit aufgestellt. Insofern glaube auch, er hält sich jetzt zurück, aber nicht zu sehr, schon dass alle auch wissen, doch, der Armin, der würde schon auch. Merz ist da wesentlich ungestümer, würde ich mal sagen. Das fing diese Ungestümheit, war bei dem Parteitag zu spüren. Sie haben auf diese gelungene Rede von Frau Kramp-Karrenbauer hingewiesen, auf die komplett misslungene von Herrn Merz, muss man vielleicht da auch noch mal hinweisen. Er hat danach gesagt, ach ja, ich könnte mir schon einen Ministerposten vorstellen, ist nicht besonders geschickt. Also den Knochen kann man vielleicht vergraben, aber den muss schon jemand anders ausbuddeln dann für einen. Also da ist Laschet sicherlich der Geschicktere bei Jens Spahn, der ja mit sehr viel Tatendrang in seinem Gesundheitsressort zu Werke geht, weiß ich nicht genau, offen gestanden, wie der Rückhalt in seiner eigenen Partei ist. Also bei Merz, da gab es ja diese Phase, auf die Herr Pörksen angesprochen hat, da war er quasi der Messias, der Erlöser. Diesen Flügel gibt es auch immer noch. Armin Laschet hat die Breite, auch durch seine NRW, durch das NRW-Backing. Und bei Spahn ist so ein bisschen so ein freischwebendes Radikal, also er ist nicht radikal, nicht ganz missverstehen, aber er ist sozusagen, er hat da keine Bataillone.
Was so bezeichnend ist, es kommen alle drei aus NRW. Und da muss man dann auch nochmal gucken, Herr Brinkhaus ist auch aus NRW. Also man darf den Proporz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auch nicht vergessen. Es kann auch sehr gut sein, dass sich Herr Moring oder noch jemand anders berufen fühlt. Und deshalb würde ich auch noch nicht abschließend, also es sind ja auch einige, die werfen dann vor, wie kannst du denn eine Mitgliederbefragung, wie die SPD das macht. Klar, bei der SPD ist vieles daneben gegangen, Nahles war auch darunter, aber ich glaube, dass die Zeiten von so ich sage jetzt das und das und alle anderen haben zu schweigen und alle anderen haben jetzt nicht mehr anzutreten, dass die im Moment in der CDU nicht existent
sind. Also keine Hinterzimmerpolitik mehr. Sie haben jetzt gerade auch von Mitgliederbefragungen gesprochen. Jetzt haben Sie ja eine relativ neue Parteivorsitzende seit einigen Monaten, aber die ja eigentlich normalerweise auch das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur hat. Jetzt gab es schon nicht von den Freundeskreisen von AKK den Vorschlag. Das sollte man doch die Mitglieder entscheiden lassen, wer der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin wird. Ist das eine Überlegung, die Sie auch gut finden?
Ja, aber es kommt darauf an, unter welchen Vorzeichen. Wir wissen doch gar nicht, ob in 3-4 Monaten welche Konstellation es dann gibt. Das heißt, jetzt so zu sagen, ich weiß schon, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr gemacht wird, halte ich für verfrüht. Wir müssen gucken, wer stellt sich denn? Wer sagt denn, ich möchte es gerne machen? Wer sagt es laut? Wer sagt es in der Öffentlichkeit? Wenn wir nur einen haben, das heißt, wenn AKK sagt, ich mach's, und da gibt's überhaupt gar keine Frage und man hat sich verständigt intern, dann gibt's da auch keine Befragung. Wenn das aber offen ist und da kommen ein paar und sagen, nein, ich möchte auch, dann bleibt für mich überhaupt nichts anderes übrig. Auch wenn man weiß, das ist der erste Zugriff, okay? Aber ich kann doch nicht in einer Demokratie sagen, es ist ja nett, sie hat den ersten Zugriff.
Wenn die Entscheidungssituation in der Partei offen ist, ist dann auch die Frage der Social-Media-Kompetenz möglicherweise entscheidend?
Ich glaube nicht. Nein, in der Tat würde ich sagen, das ist eigentlich eine Frage der Form. Es wird, hoffe ich, als gewissermaßen zivilgesellschaftlich engagierter Mensch eine Frage der Inhalte sein, weniger der Inszenierung in dem einen oder anderen Kanal. Und das ist ja auch das Interessante, was ein Riso eingeklagt hat, eigentlich eine Debatte über die Inhalte in aller Radikalität und Entschiedenheit, die kann auf allen und sollte auf allen Kanälen stattfinden.
Das ist das Stichwort, dass wir nochmal zurückkehren, was Sie schon angesprochen hatten, nämlich die Frage der Abgrenzung nach rechts. Konservativ ist ja die eine Frage, wie weit darf man da nach rechts ausgreifen? Es hat ja der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck so ein bisschen der CDU und der CSU ins Gebälk gegrätscht, indem er gesagt hat, also das mit dem Begriff rechts solle man entgiften, also eben nicht mehr zur Denunziation missbrauchen und eine erweiterte Toleranz nach rechts, also rechts ist nicht gleich faschistisch. Und dieses Wording, das jetzt Joachim Gauck da ins Spiel gebracht hat, hilft das der CDU im Moment?
Also inhaltlich ist das, was er gesagt hat, sicherlich klug. Es müssen auch konservative Positionen ausgehalten werden. Werden sie ja meistens auch. Aber es gibt schon, da hat er vollkommen recht, es gibt einen bestimmten Teil innerhalb des linken, linksliberalen Milieus, der sehr intolerant ist. Ich halte allerdings seine Wortwahl für ungeschickt, weil es aus meiner Sicht gerade darum geht, das Konservative von dem Rechten abzugrenzen. Und zwar deshalb, weil die neue Rechte sich eben als konservativ bezeichnet. Auch die rechtsgerichtete junge Freiheit ist gemäßigt, aber auch sie nennt sich konservativ. Das heißt, da muss man schon aufpassen, dass so die Begriffe nicht durcheinander gehen. In der Sache hat er aber recht. Man muss auch, gerade wenn Leute gedanklich sehr, sehr konservativ sind, muss man jetzt zugestehen. Und dann gibt es ja darüber hinaus noch dieses Milieu, das sich, was mal vielleicht sehr klassisch CDU war, sehr konservativ, sich jetzt aber hin zur AfD orientiert, weil es sich heimatlos fühlt in der CDU. Und natürlich muss man auch mit diesen Menschen Diskurse führen und muss mit ihnen debattieren, anstatt jetzt pauschal nur auszugrenzen und zu sagen, wir lehnen das alles ab.
Der Vorstand der CDU am Montag beschlossen hat, da gab es ja zunächst mal einen ursprünglichen Text, der wurde dann etwas entschärft, weil man Angst hatte, wenn man die AfD dazu sehr anrempelt oder angreift, dann könnten sich auch AfD-Wähler, die vielleicht auch potenzielle CDU-Wähler sind, verprellt fühlen. War das so ein Beispiel, wie man mit diesem Problem umgeht? In diesem Text, der dann da veröffentlicht worden ist, im Zusammenhang mit dem Mordfall Walter Lübcke?
Also ich halte die Eskalation in der Sprache für ausgesprochen schwierig. Es ist aber genauso schwierig, wenn man Themen nicht anspricht. Und das war auch zu Beginn, hatte ich eben gesagt, Subsidiarität. Ich kann doch nicht auf der einen Seite unterschiedliche Befugnisse haben und dann hinterher sagen, so, aber ich sag dir trotzdem, wo es lang geht. Selbst wenn man in der Sache recht hat, halte ich es für unklug, in einem Landesverband zu sagen, was er zu tun hat. Es sei denn, man diskutiert es breit aus. Das heißt, mit den Leuten, ich war ja letzte Woche in Moskau und unser Vorsitzender war einer von der AfD. Sie glauben gar nicht, was es da plötzlich für Schwierigkeiten gegeben hat.
Der
Parlamentariergruppe.
Delegation in Moskau.
Ganz genau. Ja. Die ist aber nicht von uns. Wir haben als Parlamentarier überhaupt gar keinen Einfluss auf irgendwas gehabt. Genauso wie ich im Familienausschuss eine Linke als Vorsitzende habe. Es ist für mich ein normaler, ordentlicher Umgang miteinander, dass man miteinander redet, dass man höflich miteinander umgeht und dass man sich anhört, was derjenige zu sagen hat. Die gesamte Fahrt stand unter einem schwierigen Stern, weil der Vorsitzende AfD ist. Und das hätte die deutsch-russischen Freundschaftsbeziehungen der Parlamentarier enorm schwächen und also negativ beeinflussen können. Und ich finde, da muss man überlegen, wo hört was auf? Und wo steht man für was? Und diese Diskussion findet kaum statt.
Aber diese Abgrenzung hat ja etwas mit dem Verhalten aus dem AfD-Umfeld zu tun, auch in Bezug auf das, was er gesagt hat. Letztendlich ist da eine indirekte Mitschuld am Tod von Walter Lübcke vorhanden.
Es ist ja nur so, diese Debatte, wie hältst du es mit der AfD, ist ja nicht nur eine, die aus programmatisch-ideologischen Gründen geführt werden muss, sondern auch aus ganz praktischen Gründen geführt wird. Denn also ich war gerade in Dresden bei Herrn Kretschmer, dessen absehbares Bündnis ohne eine AfD und ohne die Linken ist so kunterbunt, da wird es Ihnen ganz blümmerant, wenn Sie sich dieses so eine denkbare Koalition dann da vorstellen. Also, und das ist eben, ich sage damit nicht, die CDU soll es mit der AfD machen. Ich wollte nur sagen, dass dieser Druck kommt daher. Und das kommt ja auch deswegen dann zustande, dass ein Daniel Günther, also Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, auch von der CDU, also Schmusebilder macht mit Herrn Ramelow von der Linkspartei. Da wird sich Mike Moring von der CDU herzlich bedanken für diese Wahlkampfunterstützung. Herr Kretschmer übrigens auch. Also, aber deswegen kommt es dazu, weil man am Ende in der CDU sagen muss, also mit wem würden wir es, wenn es hart auf hart kommt, denn eher machen? Mit der AfD oder
aber die Frage ist ja, nach diesem Beschluss am Montag, ist das überhaupt noch denkbar?
Nein, das ist eigentlich nicht mehr denkbar, definitiv nicht. Man hat sich festgelegt unter dem gegenwärtigen Klima. Ich persönlich halte diese Festlegung für richtig, denn alles andere hätte auf eine diffuse Weise ein Schillern bedeutet, eine Auflösung gewissermaßen des Wertekanons. Denn wir reden hier über eine Partei, die in Teilen offen rechtsradikal auftritt. Und man lese einmal die Reden eines Björn Höcke und dann ist man schlicht und einfach informiert und als Demokrat kuriert. Aber nochmal ein Satz zu Herrn Gauck. Herr Gauck fordert jetzt in diesem gesellschaftlichen Klima, in dem fast alles sagbar geworden ist, eine größere Toleranz gegenüber rechts. Und dann fragen wir natürlich mit vollem Interesse an seinem Buch und an der Promotion-Tour des Altbundespräsidenten, was will er uns damit sagen? Und Herr Gauck sagt, er möchte nicht mit Herrn Gauland diskutieren, er möchte nur, dass wir mit Andersdenkenden reden.
Ich weiß nicht, ich finde schon, dass der Meinungskorridor ist schon enger geworden, Herr Plötzen.
Doch, der ist enger geworden. Ich will darauf hinaus, dass hier mit Begriffen schlicht und einfach, und da unterscheiden wir uns wirklich schlicht und einfach, auf eine diffuse Weise gespielt wird. Und dass Kommunikation, auch die Frage, mit wem man spricht, die ist immer, genauso wie Sie es in Ihrem Beispiel geschildert haben, die ist immer ganz exakt und konkret. Und wir können diese Frage nicht allgemein und diffus diskutieren und eine Toleranz gegenüber rechts führen, dann weiß man nicht mehr, was damit gemeint ist. Und bei allem Respekt für den Altbundespräsidenten, ich weiß nicht, was er meint und ich bin nicht sicher, ob er selbst weiß, was er meint.
Wenn ich kurz einhaken darf, er hat den Begriff sehr unglücklich gewählt, aber wenn man das liest, auch in seinem Buch, er meint im Grunde wirklich Konservative, er grenzt sich ab von Rechten.
Reden wir über eine Sonntagspredigt und es ist ganz selbstverständlich, mit Andersdenkenden und Konservativen
zu reden. Ich halte diesen Beschluss auch, dass man nicht mit der AfD für richtig, absolut. Mhm. Nur mein Petitum ist, das reicht nicht. Man muss die Debatten inhaltlich führen. Ich spreche selbst oft mit AfD-Mitgliedern. Die Leute glauben das, was die Partei ihnen erzählt. So, und sie müssen in diese Diskurse rein und sie aufbrechen. Und alleine mit Haltung und mit Empörung zeigen, wird man dieses
Sind
Phänomen
noch zurückzuholen? AfD nicht definieren. Lässt sich das noch aufbrechen?
Na sicher, diejenigen, die gewissermaßen als gefestigte Anführer agieren oder agitieren, nicht. Aber natürlich muss man mit denen, die vielleicht aus einem diffusen Unwohlsein, einer Wut heraus mitlaufen, reden, diskutieren, möglichst respektvoll in einem demokratischen Streit ringen. Aber wenn ich so eine Formel propagiere wie Toleranz gegenüber rechts in diesen Zeiten, dann möchte ich wissen, was damit gemeint ist.
CDU, Herr Schönecke, diese gerade waren vielleicht nur noch ein Satz, 40 Sekunden vor dem Ende. Würde diese Gratwanderung gelingen zwischen rechts und konservativ?
Ja, die wird ihr gelingen, weil die in Wahrheit wissen die Mitglieder sehr genau, wo die Kante ist. Früher war die klarer definiert, auch mit Personen besser besetzt, darüber haben wir gesprochen. Aber das ist wiederherstellbar, ohne Frage.
Mit Blick auf den Display der Zeitangabe, Sie sehen es, liebe Zuschauer, ich sage es Ihnen, ist die Zeit hier der Phoenix-Runde abgelaufen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade, unter anderem mit den Themen Aktuelle Stunde im Bundestag zum Mord von Walter Lübcke und die erste Kandidatendebatte bei den Vorwahlen der US-Demokraten. Da wirft die Präsidentschaftswahl 2020 also schon ihre langen, langen Schatten voraus. Wenn Sie die Phoenix-Gesprächsformate nochmal nachsehen wollen, dann bitte abonnieren Sie kostenlos auf unserer Phoenix-Website, die blenden wir Ihnen ein, www.phoenix.de, unseren Podcast. Alle diese Gesprächsformate bei Phoenix finden Sie dann dort. Morgen Thema in der Phoenix-Runde: aggressiv, aber effektiv. Donald Trump verändert die Welt. Bleiben Sie bei Phoenix.